Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum dritten Abend unserer Vortragsreihe Technik Denken. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre als Professor an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale, Semester um Semester. Wir sind fleißig und bereits in der 25. Folge. Das ist doch mal was. Jetzt kommt wieder der klassische Werbeblock. Manchmal sitzen ja Leute da, die das noch nicht kennen. Wir haben hier so schöne Faltkärtchen übrigens, um das auch mal zu erwähnen. Die Illustrationen, die Sie womöglich genauso erfreuen wie mich, sind gemacht von meinem Kollegen Professor Thilo Rothacker. Und insgesamt stammt die Gestaltung von Professor Brian Switzer, auch ein Kollege aus der Fakultät Architektur und Gestaltung, aus den Studiengängen Kommunikationsdesign. In diesen Faltblättern finden Sie nicht nur stichwortartig das Programm des laufenden Semesters, sondern eben auch einen Hinweis auf eine Internetseite, auf der über 200 Vorträge aus den vorhergegangenen 23, 24 Folgen, ich glaube, das letzte Semester haben wir noch nicht online, die sind da gespeichert und die können Sie da einfach runterladen, anhören, sozusagen auf Ihre Abspielgeräte ziehen und solange Sie sie nicht zu kommerziellen Zwecken nutzen, für sich benutzen, wie Sie auch immer möchten, als Unterhaltung, als Bildung oder Einschlafhilfe, je nachdem, wie es Ihnen konveniert. Also, das zu dem, was wir hier alles schon so geboten haben. Wir haben zwei Vorträge in dem Semester gehört. Im ersten von Herrn Neuser ging es sehr viel um die Aspekte, die die Technik für die Wissensgesellschaft bedeutet. Herr Mainzer beim letzten Mal, also vor zwei Wochen, hat uns über Fragen der künstlichen Intelligenz aufgeklärt. Heute werden wir einen Vortrag hören, wir haben ja den Untertitel Annäherung aus Philosophie, Wissenschaft, Gesellschaft und Kunst. Heute werden wir einen Vortrag hören, der uns eine philosophische Sicht der Technik näher bringt. Und zwar eine, die Martin Heidegger im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Wir haben zu Gast, ich glaube bestimmt schon zum fünften, sechsten Mal sowas, aus Tübingen, einen Privatdozenten Dr. Philipp Thomas. Er ist von Haus aus Philosoph und evangelischer Theologe und Biologe, lehrt an der Uni Tübingen bei den Philosophen und kümmert sich zudem um die Lehramtsstudiengänge an der Universität Tübingen. Und wird uns heute einen, glaube ich, ziemlich knorzigen, nicht so ganz leicht zugänglichen Philosophen versuchen nahezubringen. Ich nehme mal an, das hat einen leicht experimentellen Charakter und ich bin gespannt, wie wir aus dem Experiment alle zusammen hervorgehen. Mit Sicherheit mit einigen Fragen und die können Sie dann im Anschluss an den Vortrag wieder mit uns hier vorne diskutieren. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den Vortrag von Herrn Thomas. Viel Vergnügen Ihnen damit.
Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin der Einladung gerne gefolgt, allerdings eben mit dem Hinweis, dass ich selber auf diesem Gebiet nur in der klassischen Philosophie etwas beisteuern könnte. Aber Herr Friedrich war einverstanden mit dem Philosophen Martin Heidegger, weil er eben eine explizite Technik, Philosophie und Technikkritik entwickelt hat, ungefähr Mitte letzten Jahrhunderts. Sodass dieser Vortrag anders sein wird als die anderen in dieser Reihe. Es wird auch in der Mitte meiner Folien komplizierte Texte zum Lesen geben, aber ich verspreche Ihnen auch, dass es viel einfacher sein wird, letzten Endes diese Technikkritik zu verstehen, als man denkt. Warum glaubt man, dass es so schwierig ist? Weil die Sprache von Martin Heidegger so schwierig ist und weil man nicht so genau weiß, habe ich es jetzt richtig verstanden? Also es ist ein Moment der Verwirrung, wenn man Heidegger liest und das trägt dazu bei, dass der Eindruck, ich verstehe das hier nicht, oft überwiegt. Aber richtig vermittelt und richtig erklärt ist es eigentlich relativ einfach, was Heidegger im Auge hat. Zunächst möchte ich etwas über die Person Martin Heideggers sagen. In diesem Haus, ein unscheinbares, normales Haus, ich weiß nicht, wie man es sonst noch bezeichnen könnte, in der kleinen Stadt Meßkirch, wurde Martin Heidegger geboren, 1889, und er ist tatsächlich einer der berühmtesten Philosophen des 20. Jahrhunderts geworden. Es gibt nicht nur zahlreiche Bücher, wie Sie sich vorstellen können, ganze Bibliotheken sind über ihn geschrieben worden. Ich würde sagen, es gibt international mehr Heidegger-Forschung als in Deutschland. Und man kann kaum überschätzen, wie groß seine Wirkung war. Sein Vater war so etwas wie ein Küster an der katholischen Kirche. Die katholische Prägung war sehr wichtig für Martin Heidegger. Und dieses Bild zeigt den berühmten Feldweg. Als Heidegger ein Jugendlicher war, hat er von seinem Dorf oder kleinen Stadt Meßkirch ausgehend Spaziergänge unternommen und immer wieder einen Spaziergang gemacht, der eben auf dem sogenannten Feldweg stattfand. Ich glaube, diese Aufnahme zeigt ihn sogar von hinten als älteren Mann, das weiß ich nicht genau. Wir müssen ihn also erstmal uns wegdenken und nur diesen Feldweg uns anschauen. Dieser Feldweg war so etwas wie der Zufluchtsort für den nicht immer glücklichen jungen Jugendlichen Martin Heidegger. Warum nicht immer glücklich? Wir können es wahrscheinlich erstmal so zusammenfassen, Kind sein ist Strafe genug, also jung zu sein ist nicht einfach. Und dann vielleicht ist es auch nicht einfach, in einem eher engen Verhältnissen aufzuwachsen. Sie können sich schon das so vorstellen, wie dass da ein großer Geist das vielleicht auch schon spürt ein wenig und sich mit den Verhältnissen der Schule, der Kirche noch nicht so richtig anfreunden kann und eben auch nicht anfreunden kann mit seiner Armut, also mit seiner verhältnismäßigen Armut, weil für einen Jungen wie ihn eigentlich nicht ein akademisches Studium möglich war, sondern wie sein Bruder zum Beispiel, der hat eine Lehre an der Sparkasse gemacht, das wäre vielleicht für ihn normal gewesen. Auf jeden Fall, dieser Feldweg war für ihn wichtig und er ist sozusagen geflohen aus diesem Siedlung, aus diesem Dorf. Und man kann wirklich sagen, dass er hat später auch ein Buch geschrieben, Der Feldweg, ein kleines Bändchen, also wie gesagt, auf der ganzen Welt bekannt. Man kann vielleicht wirklich sagen, dass er erst später gemerkt hat, was ihm auf diesem Feldweg so wichtig war. Und das war, muss ich vorsichtig sein, wie ich das formuliere, das war tatsächlich etwas, was wir ein ganz klein wenig etwas Mystisches nennen dürfen. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass er wie ein Empfangender sich gefühlt hat, irgendwo unter einem Baum auf einer Bank sitzend, empfangend. Das heißt eigentlich, dass die Welt in ihrer, wir würden sagen, Schlichtheit, ja, wenn wir diesen Feldweg sehen, sagen wir, das ist doch eigentlich eine schlichte Natur. Aber wir können uns auch vorstellen, dass wenn wir da als sensible Menschen sitzen, dass wir dann irgendwie das Gefühl haben, das Ganze der Welt das hört sich besser an. Ich wollte gerade sagen, als ein Empfangender oder als ein Lauschender saß der junge Martin Heidegger auf seiner Bank, konnte noch nicht richtig fassen und formulieren, was ihm da an Eindrücken zuteil wurde. Und ich würde sagen, deswegen bringe ich das hier so breit, dass die Technikphilosophie durchaus ein Resultat war von diesen frühen Eindrücken und dem, was ich jetzt sehr vorsichtig und auch mit ein bisschen schlechtem Gewissen Naturmystik genannt habe. Aber das ist sozusagen eine Vokabel, die uns jetzt ein bisschen in die richtige Richtung schickt, aber noch keine Behauptung darstellt, was genau dieses Denken ist. Also wenn Sie mal die Gelegenheit haben, diese kleine Schrift Der Feldweg durchzublättern oder mal zu lesen, vielleicht auch mal auf Heideggers Spuren in Meßkirch zu wandeln, da können Sie auch an einem Betonbau, ein modernes Gymnasium aus den 70er Jahren, Martin-Heidegger-Gymnasium, wenn Sie auch vorbeigehen, dann werden Sie merken, das ist eigentlich nichts wirklich Schwieriges. Es ist nur sehr, sehr tief empfunden und auf eine sehr eigenwillige. Manche zieht diese Sprache an, manche stößt sie eher ab, auf einer sehr eigenwilligen Sprache formuliert. So sah Heidegger aus, allerdings war er da schon ein bisschen älter. Wir müssen uns so vorstellen, die Familie hat kein Geld, die Kinder studieren zu lassen, die Kirche springt ein. Auf das Ticket der Kirche war damals einem katholischen Kind sehr viel möglich, was sonst verschlossen war. Das bedeutete aber Übersiedlung nach Konstanz in ein Gymnasium, in eine Art Internatsituation, wo sicherlich nicht nur Heidegger sehr unglücklich war, sondern auch viele andere. Er hat das in einer späten autobiografischen Schrift auch mal benannt, dass sich da sogar Menschen das Leben genommen haben. Also es war bestimmt eine harte Zeit für ihn. Aber es war das Ticket für die akademische Welt. Und dann ist er gewechselt nach Freiburg an die Universität mit dem Versprechen, ich werde Priester. Anders wäre es nicht möglich gewesen. Er wohnte also auch in Freiburg dann im Priesterseminar und hat dann aber im Alter von 22 Jahren gesundheitliche Probleme bekommen. Zumindest weiß man aus den Akten, dass ein Arzt dieses Priesterseminars eine Herzstörung festgestellt hat. Und so wurde Heidegger also in diesen frühen, also ungefähr mit 22, von diesem Plan, also Priester zu werden, entbunden, machte dann so einen längeren Heimaturlaub und danach durfte er, ich weiß nicht genau auf wessen Kosten, in Freiburg Philosophie studieren. Und das hat er dann auch sehr intensiv gemacht und hat dort während des Ersten Weltkrieges seine Frau Elfriede kennengelernt. Hier habe ich aber noch ein Gedicht von Heidegger, das wir uns noch schnell anschauen müssen. Wenn Sie es gerade mal für sich lesen, es ist ja nicht lang, dann können Sie sich vorstellen, warum ich Ihnen das hier an diesem Punkt doch noch zeigen möchte. Es hat eben auch mit diesem Feldweg zu tun, mit diesen frühen Naturbeziehungen. Überhaupt ist die ganze Naturbeziehung für Heidegger der Hintergrund, auch dann später seiner Technikkritik. Dieses Gedicht ist natürlich sehr schlicht und es gibt nicht wenige Philosophen, die sich über so etwas auch gerne lustig machen. Ich selber würde sagen, die Schlichtheit ist dem geschuldet, dass er eben nicht aus einer großbürgerlichen, bildungsbürgerlichen Familie kam und gleich mit einer bestimmten ästhetischen Kritik sich selbst betrachtet hat, sondern er hielt das wirklich tief Empfundene für wert, gesagt zu werden, und zwar in den Worten, die ihm eben zur Verfügung standen. Das finde ich eigentlich erstmal positiv. Das ist natürlich ein etwas späteres Gedicht, aber es passt eben hierhin, weil es seine Naturnähe zeigt und das, was ich eben auch mit dem Wort Naturmystik genannt habe. Ich werde aber darauf zurückkommen. Hier ist es sozusagen schon mal ein Hinweis darauf, dass dieses ganze Denken, um das es heute Abend gehen soll, schon in seiner Jugend, ich sag mal, von dem Gefühl oder von der Erfahrung her da war. Elfriede, seine Frau, sie haben 1917 geheiratet, war Protestantin, das war ein Bruch mit der katholischen Kirche. Sie war Preußin, das war ein Bruch mit seiner Herkunft, und wir müssen sie uns eher als ein freigeistiges Paar vorstellen. Beide zum Ende der 10er Jahre, zu Beginn der 20er Jahre mit sehr viel Reformideen und sehr viel eigentlich unkonventionellen Ansichten auch. 1923 gelang es Heidegger dann, Professor zu werden. Da war er 34. Und er kam nach Marburg. Marburg war sicherlich nicht sein Traum. Er wollte ja gerne im Badischen oder eben in Bad Württemberg bleiben, was heute Baden-Württemberg ist. Aber er ging nach Marburg, weil er da eine Chance hatte und hat dort in enormem Fleiß während des Semesters, aber auch in den Semesterferien, sich durch die gesamte Philosophie gewühlt, könnte man sagen. Also ob ein Semester Leibniz, ein Semester Spinoza, ein Semester Aristoteles, das nächste Semester Platon. Also wirklich sehr, sehr, man merkt da diese enorme Kraft des Denkens. Und dort in Marburg hat er dann ein Verhältnis zu der 19-jährigen Hannah Arendt gehabt, die bei ihm Schülerin war. Dieses Verhältnis war auch schon zu Lebzeiten also auch bekannt, es war kein Geheimnis. Es war natürlich nur ganz kurz und dann wechselte Hannah Arendt den Studienort, wohl auch deshalb, ging nach Heidelberg, während Heidegger noch bis Ende der 20er Jahre in Marburg blieb als Professor der Philosophie. So sah er vielleicht aus mit Mitte 30 so. Ja, und dann waren ja immer die großen Semesterferien, damals noch ohne E-Mail und ohne Anträge schreiben, was man sonst noch alles heute macht. Sodass diese Zeit blieb zum Schreiben, ja, was für ein paradiesische Verhältnisse. Und da hat seine Frau Elfriede ihm so einen Rückzugsort geschenkt, eine einfache Hütte in Tottenauberg, also unterhalb vom Feldberg. Die steht auch heute noch. Überhaupt ist die Umgebung gar nicht so stark verändert. Da gibt es immer noch große Bauernhöfe, natürlich auch noch viele andere Häuser neu. Aber es ist eben auch vieles geschützt, sodass man sich noch gut vorstellen kann, wie einsam das mal war. An dieser Hütte war kein Strom, kein Wasser. Und das war Heidegger gerade recht. Er zog sich in den Semesterferien dort zurück. Zog sich schon damals, das ist dann später kritisiert worden, ein wenig trachtenhaft an. Trachtenforscher haben dann diese alten Fotos analysiert und rausbekommen, dass es diese Tracht gar nicht gab. Ja, also das ist ein Zeichen für eine Selbstinszenierung. Das ist irgendeine Trachtenjacke, ich weiß nicht, woher er die hatte. Also eine nordhessische Tracht war es nicht, aber es war wohl auch keine Freiburger Tracht. Egal, also man kann ihm natürlich auch aus allem Vorwurf machen. Sie können sich also vorstellen, wie einfach das Leben dort war. Und tatsächlich hat Heidegger da enorm viele, also zusammengerechnet, enorm viele Jahre seines Lebens verbracht. Hier noch von der anderen Seite, in der rechten Ecke des Fensters ist, glaube ich, da, wo sein Schreibtisch war. Da hat man nämlich auch den Blick ins Talausgang. Hier ist Heidegger mit seiner Frau Elfriede und den beiden Söhnen, wahrscheinlich auch vielleicht in Tottenauberg oder vielleicht auch in Freiburg dann später. Da ist es eben so, dass ein Sohn sein Sohn ist und der andere Sohn auch sein Sohn ist, aber eben von einem anderen Vater stammt. Das ist der zweite. Ich weiß aber gar nicht genau, welcher es jetzt ist. Der ältere muss auf jeden Fall. Es ist eigentlich auch nicht wichtig. Es zeigt, aber es ist auch erst 2005 sozusagen für uns öffentlich geworden. Das war natürlich, also für diese Eheleute war es kein Geheimnis, sondern es war einfach ein Agreement sozusagen. Und das gehört auch nicht unbedingt jetzt in das Thema. Ich will einfach nur sagen, viele, viele Klischees, ja, haben ja irgendwie einen wahren Kern. Aber man muss sagen, dass diese, also dass die, ich sag mal, die Aufbruchsstimmung, in der dieses junge Philosophenleben, also in den Anfang der 20er Jahre, das war alles unglaublich, also der Eindruck seiner, von Heidegger selbst war, wir gehen hier ganz neue Wege. Und dazu gehört es halt auch ein bisschen, dass diese, ja, es war eigentlich eine Patchwork-Familie schon. Ja, und dann war es so, in diesen Semesterferien, wo er eigentlich in Marburg war und dann eben schreiben konnte in der Hütte, da ist das Werk Sein und Zeit entstanden und es ist 1926 fertig gewesen. Da war er noch Professor in Marburg und das ist wirklich ein ganz berühmtes Werk, also weltweit übersetzt und wird gelesen und also man kann es auch schlecht überschätzen, wie viel Einfluss es gehabt hat. Da die Kinder ja auch immer waren, in der Hütte waren, die hatten dann vielleicht Ferien oder Sommerferien, so müssen wir es uns vorstellen, hat Heidegger dann bei einem Bauern, der unten, also unterhalb dieser hochgelegenen Hütte war, ein Zimmer gemietet und in diesem kleinen Zimmer ist das Werk Sein und Zeit entstanden. Also nicht in der Hütte selbst, da war ihm sozusagen zu viel Trubel. Ja, Heidegger und der Nationalsozialismus, ein wichtiges Kapitel, ein dunkles Kapitel auch ein trauriges, weil im Nachhinein seine politische Orientierung viele Freunde gekostet hat, könnte man sagen. Was hat es damit auf sich? Also es gibt natürlich eine breite Diskussion darüber, war Heidegger Nazi oder nicht. Fest steht, es gibt viele Briefe, in denen er von heute aus gesehen recht nationalsozialistische Gesinnung auch artikuliert hat. Es steht auch fest, dass er dann später, als er in Freiburg, also das muss ich jetzt noch zu Ende erzählen, 1929 kam er nach Freiburg und löste Edmund Husserl ab, seinen Lehrer in Freiburg auch, und stieg dann ziemlich schnell auf zum Rektor der Universität Freiburg. Und als Rektor hat er natürlich viel Schriftverkehr auch und Gutachten über dann 1933 eben jüdische Kollegen, wo es nicht klar war, wie geht man mit denen um und so. Und da sind also Dokumente überliefert, die nicht gerade für Heidegger sprechen, sondern eher das Gegenteil aussagen. Andererseits hat er auch zum Beispiel, als sein jüdischer oder Kollege Ernst Kassierer auch wiederum in Marburg sich beworben hat und da schlicht und ergreifend wegen seiner jüdischen Wurzeln keine Chance hatte, gegen irgendeinen deutschnationalen Philosophieprofessor, von dem niemand mehr redet heutzutage, hingegen Ernst Kassierer wird auch nie vergessen werden, da hat Heidegger sich auch sehr aufgeregt und gesagt, also das ist sozusagen kein Adel des Geistes, ja, wenn es nicht um das Gutsein geht, sondern um die Herkunft. Also ein völlig zerrissener Charakter, könnte man sagen, eine erstaunlich wenig selbstständige Urteilsfähigkeit und eine ganz große Hoffnung, dass alles sich ändern und alles sich bessern würde. Wie gesagt, die 20er Jahre für ihn der große Aufbruch, der Ausbruch aus der Kirche, der Ausbruch aus den engen Verhältnissen. Plötzlich der kleine Küsterbub ist Ordinarius und kann die Studis sich aussuchen und sagen, kannst du genug Griechisch, dann kannst du in mein Hauptseminar, sonst nicht. Also es ist natürlich ein enormer Aufbruch auch gewesen. Und er hat sicherlich geglaubt, dass dass die nationalsozialistische Bewegung auch Deutschland zu so einem Aufbruch verhelfen würde, hat aber dann natürlich schnell gemerkt, dass das mehrere Nummern zu groß war. Am Anfang hat er noch gedacht, er könne sozusagen geistig auch die Parteioberen führen durch Schriften. Und das hat er natürlich gemerkt, dass das dann nicht funktioniert hat. Es gibt ein Foto auch von einem Freiburger Universitätsumzug. Und hier ist Heidegger, der kleine Mann in der Mitte. Wenn man ganz hoch guckt, sieht man das Hakenkreuz auch auf der Flagge. Und Heidegger ist hier als Rektor mit der Rektorkette und damals noch einem Talar auf einem Umzug. Das muss also ungefähr 33 dann sein. Ja, es ist ein großes Kapitel, um das es uns aber heute nicht geht. Ich will es nur so zusammenfassen. Für unser Thema ist es einfach schade, dass angesichts der Anstrengung, sich mit Heidegger auseinanderzusetzen, es sich viele Menschen natürlich auch verständlicherweise oder auch nicht verständlicherweise leicht machen und sagen, aber der war doch Nazi, dann brauchen wir uns ja da mit dem nicht zu beschäftigen. Das ist wirklich schade und Sie haben ja in gewisser Weise recht, aber beschäftigen kann man sich trotzdem mit seinem Denken. Das möchte ich eben heute Abend tun. Ein allerletztes Wort zu seinem politischen Engagement, was vielleicht genauso schade ist, wie seine Gesinnung 33 ist, dass er nach dem Krieg überhaupt nicht die Größe hatte, mal einen Fehler zuzugeben. Also das war einfach nur, es wurde verschwiegen und weggedrückt. Das war also das, genau das Gegenteil zu seinem Aufbruch in die wirklich Moderne, war dann sein Verhalten nach dem Krieg. Sein Engagement hat ihn auch seine Professur gekostet, also 1945 wurde er sozusagen aus der Universität gegliedert und ist dann erst 1949 wieder sozusagen rehabilitiert worden und hat dann eine Art Pensionärsdasein geführt, bis 1976 gelebt. Und in dieser Zeit sehr, sehr produktiv auch natürlich viele Vorträge gehalten. Das war also eine zweite Phase seines Schaffens nach 1949. Und dafür stehen jetzt folgende Bilder. Ein letztes Mal zeige ich Ihnen jetzt also die geliebte Hütte. In dem Ankündigungstext hatte ich schon geschrieben, die Elektrifizierung hat seine Frau Elfriede beim Badischen Kultusministerium in Karlsruhe durchgedrückt, als Heidegger einen Ruf nach Berlin abgelehnt hat. Aber Wasser, fließendes Wasser gab es nie, aber man hatte eben den Brunnen. Heidegger beim Schreiben in der Hütte, Heidegger mit seiner Frau, er sitzt da irgendwie in der Nähe des Ofens und sie ist in dieser primitiven Küche zugange. Hier ist nochmal ein Bild. Jetzt wundern wir uns mit Krawatte beim Wasserholen, mit Krawatte in der Küche. Das sind natürlich Fotos aus einer Serie, das sind nicht zufällige Schnappschüsse. Und daran sehen Sie schon auch damals diese Selbstinszenierung. Aber es war nicht nur Selbstinszenierung, sondern es war auch eine Fremdinszenierung. Denn der Spiegel, also das wöchentliche Nachrichtenmagazin, schickte also Fotografen und andere wiederum suchten. Aber er wurde zum Prominenten, er wurde auch von ausländischen Gästen besucht. Und insofern war eigentlich sein, wir würden heute sagen, sein Image immer auch Teil seiner philosophischen Existenz. Und dazu gehört auch ein wenig diese sehr eigenwillige Sprache, über die man geteilter Meinung sein kann. Sehr, sehr, sehr geschätzt wurde sie sofort von den französischen Denkern, die also nach dem Krieg ihn auch da besucht haben und sehr viel auch zu ihm geschrieben haben, über ihn geschrieben haben. Ja, jetzt haben wir so viel über die Biografie gehört, jetzt muss ich Ihnen Text zumuten, aber ich verspreche Ihnen, dass alles sich in einer Übertragung auf das mögliche eigene Erleben dann auflösen wird und sich da hinein übersetzen wird. Wenn ich Ihnen die Technik Philosophie Heideggers erklären möchte, dann ist das Einfachste, ein wenig erstmal zu fragen, wie könnte man denn überhaupt Technik denken und kritisieren? Aber Heidegger macht es nicht so, um dann zu merken, ah, irgendwas ist da anders, um auf dieses Besondere aufmerksam zu werden. Ich habe das jetzt einfach mal aufgeschrieben. Man könnte Technik so thematisieren, dass man sagt, sie entfremdet den Menschen von der Arbeit. Zum Beispiel Fließband, kennen wir irgendwie Charlie Chaplin-Filme, die das auch schon thematisieren und veranschaulichen. Technik macht den Menschen überflüssig, etwas sehr leicht nachzuvollziehendes. Und natürlich, wenn man diese alte Technikkritik liest, dann schmunzelt man immer und denkt, wenn ihr wüsstet, wie es heute aussieht, ist ja alles viel, viel stärker in diese Richtung gekommen. Also, ja, irgendwie als Stichwort die Buchhaltung von Lufthansa ist komplett in Indien, aber ist auch schon bald ganz maschinenlesbar und so weiter. Also eine große Veränderung durch die fortschreitende Technik in der Welt der Arbeit. Dann könnte man auch noch, auch das wird natürlich üblicherweise gesagt, die Technik der Natur gegenübersetzen und die Verkünstlichung unserer Lebenswelt hervorheben. Da habe ich als Beispiel jetzt, fiel mir gerade ein, künstliche Nahrungsbestandteile, also künstliche Aromastoffe und so weiter. Aber natürlich auch der Verbrennungsmotor. Sie haben das vielleicht ab und an auch mal gelesen, wenn es um Klimaerwärmung geht. Ja, warum hat es denn im 19. Jahrhundert plötzlich, warum macht die Kurve mit dem CO2 so einen steilen Anstieg? Ja, wegen des Verbrennungsmotors und wegen der überhaupt Verbrennung. Also das sind alles, ja, das sind keine richtig philosophischen Weisen, die Technik zu denken oder zu kritisieren, aber sie liegen auf der Hand. Und wir fragen uns, hat Heidegger das auch im Sinn? Nein, er hat es nicht im Sinn. Trotz seiner enormen Naturbegeisterung und auch Selbstinszenierung als der Mann vom Dorf, der die Zivilisation verabscheut und so weiter. Nein, das war nie sein Punkt. Eine ganz andere und dritte Möglichkeit, die ist jetzt richtig philosophisch und die bezieht sich auf den Philosophen Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, so etwas wie ein Antipode, ein viel jüngerer, lebt ja auch noch von Heidegger, der in den 50er Jahren auch mit, also als junger, Mitte 20-Jähriger, mit Kritik an Heidegger eben auch die Bühne der Philosophie betreten hat und der zeitlebens so eine Philosophie von Heidegger als so eine Art, ja, wie soll man es nennen, unaufgeklärte, unmoderne, vormoderne, vielleicht sogar katholische Gefühlsphilosophie genannt hätte. Ja? Und ein Philosoph wie Jürgen Habermas hat aber eine dezidierte Philosophie des technischen Denkens und die könnte man so zusammenfassen. Er würde sagen, das technische Denken ist instrumentelles Denken. Manipulativ ist jetzt nicht bös gemeint, sondern es ist einfach so verändernd. Ja? Technisches Denken ist veränderndes Denken. Da wird zum Beispiel die Steigerung von Effektivität als Ziel des Denkens empfunden und genannt. Und diese Art von Denken, die würde andere Formen des Denkens verdrängen, wie zum Beispiel das Emanzipative. Das hat, also das ist jetzt die These von Habermas Schrift von 1968, Erkenntnis und Interesse. Da geht es also um verschiedene Erkenntnisformen. Wir brauchen das ja jetzt nur als Hintergrund, als Folie gegenüber der wir dann Heidegger abheben können. Also um Habermas nur ganz kurz zusammenzufassen, damit Sie so ein bisschen den Unterschied spüren, das technische Denken wirft sich gewissermaßen auf die Aufgabe und dann auf die Frage, welcher kürzeste Weg oder welcher geschickteste Weg, effektivste Weg führt zur Lösung dieser Aufgabe. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Medizinstudium betrachten, dann wäre eine eher technisch ausgerichtete Medizin eben eine Medizin, die zum Beispiel die Entzündungsstoffe einer Entzündung so erforscht und sich dann den kürzesten Weg, also die beste pharmazeutische Heilung dieser Entzündung oder wie auch immer. Während das Emanzipative, was Habermas im Sinn hat, wäre eine Medizin, die zum Beispiel Sozialmedizin ist, die dann eben zum Beispiel fragt, welche psychosomatischen Ursachen könnte es geben für eine chronische Entzündung des Darms zum Beispiel, also die sofort eine Art gesellschaftskritische oder auch Kritik an der Lebensführung Schicht mitbedenkt und die eben nicht sofort diesen kurzen Weg von der Aufgabe zu ihrer Lösung beschreitet, sondern also sich selbstkritisch mitreflektiert. Eine kritisch sich selbst reflektierende Medizin wäre so etwas. Das ist jetzt nur ein künstliches Beispiel, um Ihnen zu sagen, in welche Richtung das bei Habermas geht. Aber was ähnlich ist wie bei Heidegger, ist eben, dass die Technik kritisiert wird als eine Form des Denkens, die andere Formen des Denkens verdrängt. Das ist der Punkt, der bei Heidegger eigentlich der Kern ist. Nur würde er nicht so, wie Habermas das macht, mit dem emanzipativen Anspruch kommen, als Lösung, als wichtige andere Form des Denkens. Nicht das würde er betrauern, dass diese Form des Denkens, das Emanzipative, verdrängt wird, sondern eine ganz andere und die gilt es jetzt zu verstehen. Zusammenfassend könnte man sagen, wenn man so auf diese Weise Technik kritisiert, würde man die Folgen im Blick haben und wenn man diese Art einschlägt der Kritik, dann, wie gesagt, würde man eher die Form des Denkens, die hinter der Technik steckt, kritisieren, weil sie eben andere Formen verdrängt. Form des Denkens, die hinter der Technik steckt, was soll das heißen? Das soll heißen, wenn immer wir technische Handlungen, könnte man sagen, vollbringen, wir selbst, ja, nicht irgendwelche zu kritisierenden Techniker, also darum geht es nicht, dann denken wir auf eine bestimmte Weise und das verdrängt eben eine andere Weise, das ist schon alles. So, und jetzt geht es also in den Text von Heidegger selbst, die Frage nach der Technik von 1953 und da ist eben ein Platon-Zitat erstmal wichtig, das Heidegger selbst übersetzt hat. Jede Veranlassung für das, was immer aus dem Nicht-Anwesenden über und vorgeht in das Anwesen, ist Poiesis, ist Hervorbringen. Was ist hieran wichtig? eigentlich nur, dass da eine Bewegung beschrieben wird, noch gänzlich vor jeder Naturwissenschaft, ein antikes Denken, eine Bewegung, wo etwas, was aus dem Nicht-Anwesenden hervorkommt und in das Anwesende übergeht, also sozusagen in das Sein übergeht, wo das beschrieben wird als Poiesis. Poiesis, wir kennen das aus dem Wort Poetik, heißt eben hervorbringen. Aber hier würden wir vielleicht besser sagen mit Heideggers Übersetzung ein Hervorgehen. Und so will Heidegger auch sofort diese Poiesis verstanden wissen. Er sagt, ein Hervorbringen, also diese Poiesis. Was sollen wir uns darunter vorstellen? Das ist nicht nur das handwerkliche Verfertigen, nicht nur das künstlerisch Dichtende Schaffen, würden wir sagen, also zum Scheinen bringen, ja, dem Gedicht einen schönen Schein geben oder ins Bild bringen, wenn man an die bildende Kunst denkt, sondern auch die Physis, also die Natur, das von sich her, also von sich selbst her aufgehen, ist ein Hervorbringen, ist Poiesis. Die Physis ist sogar Poiesis im höchsten Sinne, also sozusagen noch mehr als die Kunst, denn das Physei-Anwesen, das von Natur aus Anwesende, das hat den Aufbruch des Hervorbringens, zum Beispiel das Aufbrechen der Blüte ins Erblühen, in ihr selbst, en heauto, dieses Platon-Zitat hat er griechisch gebracht, dann hat er es übersetzt und deswegen bezieht er sich jetzt im Nachhinein ein bisschen auf diese griechischen Worte. Dagegen hat das handwerklich und künstlerisch hervorgebracht, zum Beispiel die Silberschale, so ein typisches Beispiel von Aristoteles, den Aufbruch des Hervorbringens nicht in ihm selbst, sondern in einem anderen. Das ist zum Beispiel eben der Handwerker oder Künstler. Also was will er hier sagen? Es geht um Poiesis als dieses merkwürdige Hervorkommen aus dem Nichtsein in das Sein. Und da gibt es verschiedene Arten von Poiesis. Das eine ist das von Menschen verfertigte Hervorkommen. Und das andere ist das Hervorkommen, das es selber macht. Die Natur bricht selber auf, wie er sagt, und bringt als Beispiel die Blüte, das können wir ja jetzt genau in diesen Tagen so wunderschön sehen, Stunde um Stunde öffnen sich die Knospen mehr. Und deswegen war es wichtig, am Anfang diesen Feldweg zu zeigen und dieses Gedicht mit dem, mit diesem Alles ist alles wie ein Geheimnis und doch wie ein sprechendes Geheimnis, was sich in diesem Gedicht zeigt. Das ist der Hintergrund seiner Erfahrungswelt, die er hier als älterer Mann jetzt bei der Technik, Philosophie mit im Fokus hat. Wir müssen das jetzt nicht alles im Einzelnen verstehen, sondern einfach für diese Bewegung des Hervorgehens, die ist das Entscheidende. So, und jetzt gibt es eine dritte Möglichkeit des Hervorbringens. Auch die Technik gehört zum Hervorbringen, also zur Poiesis. Sie entbirgt solches, was sich nicht selber hervorbringt. Klar, kennen wir schon von der Kunst und vom Handwerk. Etwas, was noch nicht vorliegt, was deshalb bald so, bald anders aussehen und ausfallen kann. Wer ein Haus oder ein Schiff baut oder eine Opferschale schmiedet, entbirgt das Hervorzubringende. Dieses Entbergen versammelt im Voraus das Aussehen, wie soll das Schiff mal aussehen, aber auch den Stoff von Schiff und Haus auf das vollendet geschaute, fertige Ding und bestimmt von daher die Art der Verfertigung. Es ist ungewohnt und Sie müssen das jetzt auch nicht irgendwie, Sie müssen jetzt nicht süchtig werden nach diesem Stil, das ist gar nicht nötig, sondern Sie müssen einfach nur mit dem, was ich am Anfang sagte, es ist gar nicht so schwierig, müssen Sie versuchen, aufgrund eigener Erfahrung einfach nachzuvollziehen, was er hier meinen könnte. Die Poiesis ist diese komische Bewegung des Hervorgehens ins Sein. Die Natur macht das selber, aber Kunst und Handwerk brauchen einen Künstler oder wie auch immer, damit dasjenige, was da gemacht wird, in die Welt kommt. Und so ist es eben auch bei der Technik. Wir denken an Schiffsbau oder Hausbau. Da haben wir im Vorhinein ein Bild von diesem fertigen Schiff, stellen Sie sich eine Werft vor oder eben ein Haus, was Sie bauen. Und da kann man sich, können sich ja durchaus vorstellen, dass wenn man jetzt alle paar Tage vielleicht zu diesem Haus, Baustelle geht, dass man da so langsam merkt, so hatte ich es mir vorgestellt und jetzt langsam wächst es gewissermaßen nach meinen Plänen. Hätte ich dieses fertige Bild noch nicht gehabt, wie es mal aussehen soll oder natürlich in Bauplan dann niedergelegt, dann könnte es auch nicht auf diese Weise jetzt hervorkommen. Ganz simpel gesagt sind alle diese jetzt erwähnten Formen der Poiesis etwas, was Heidegger sympathisch ist, weil sie irgendwie zu Menschen dazugehören, von Anfang an. So, das ist sozusagen menschliches Maß. Die Natur zu sehen, wie sie sehr viel selber macht, aber natürlich wird auch gesät und vielleicht gegossen, die Pflanze. Aber eigentlich hervorbringen kann es der Mensch nicht. Genauso hat der Mensch schon immer aus Stoffen Schiffe gebaut oder eben Unterstände oder Häuser gebaut. Das sind also sozusagen die Form von Technik, die für Heidegger fraglos ist und die eigentlich als solche keine Macht über den Menschen hat, sondern die, naja, man könnte sagen, zum Menschen dazugehört, zu seiner Art zu leben im Vergleich zu Tieren. Jetzt aber kommt der Unterschied, nämlich die moderne Technik. Jetzt sagt er, das Entbergen, oder sagen wir das Hervorgehen, was die moderne Technik durchherrscht, entfaltet sich nun aber nicht in ein Hervorbringen im Sinne der Poiesis. Das ist also der Bruch mit dieser Poiesis. Das in der modernen Technik waltende Entbergen ist ein Herausfordern, das an die Natur das Ansinnen stellt, Energie zu liefern. Energie ist das nicht das Einzige, das war jetzt in dem Text halt das Beispiel. Sie haben aber das Wort stellt jetzt in der letzten Zeile und das ist eben genau das, was mit dem Gestell gemeint ist. In dem Moment, wo ich nicht ein fertiges Haus oder Schiff vor mir sehe und es nach diesem Bild dann eben Steine oder Holz oder Metall forme, sondern in dem Moment, wo ich die Natur darauf hinstelle, gewissermaßen Rohstoff zu sein, Energielieferant zum Beispiel. In dem Moment, sagt Heidegger, ist das Hervorbringen ein anderes als in diesen bisher genannten Weisen. Das ist also eine Technikkritik, die sozusagen historisch vorgeht. Da gibt es irgendwie die gute alte Technik und die gefährliche moderne Technik. Das gibt es halt nicht nur bei Heidegger, gibt es auch in vielen anderen Fällen. Aber Sie sehen so, wohin die Reise ungefähr geht. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen wieder komplizierten Text, aber wir brauchen nur noch ein Beispiel für das Stellen. Ein Beispiel, das nicht nur zeigen soll, dass das technische Konstrukt oder das technische Apparat anders ist als das Schiff, anders ist als das Haus oder die Opferschale, sondern dass auch die Natur dabei anders wird. Das ist jetzt das Entscheidende in dem Beispiel des Kraftwerks, was im Rheinstrom, das Wasserkraftwerk ist in den Rheinstrom gestellt. Es stellt ihn oder es fordert ihn heraus, auf seinen Wasserdruck, der die Turbinen daraufhin stellt, sich zu drehen, welche Drehung diejenige Maschine umtreibt, deren Getriebe den elektrischen Strom herstellt, für den die Überlandzentrale und ihr Stromnetz zur Strombeförderung bestellt sind, geschenkt. Er möchte gerne dieses Wort stellen drin haben. Im Bereich dieser ineinandergreifenden Folgen der Bestellung elektrischer Energie erscheint auch der Rheinstrom, also dieses Stück Natur, als etwas Bestelltes oder als etwas Herausgefordertes. Das Wasserkraftwerk ist nicht in den Rheinstrom gestellt wie die alte Holzbrücke, die seit Jahrhunderten Ufer mit Ufer verbindet. Vielmehr ist der Strom in das Kraftwerk verbaut. Also es hat sich etwas sozusagen verkehrt. Er ist, was er jetzt als Strom ist, nämlich Wasserdrucklieferant, aus dem Wesen des Kraftwerks heraus. Ja, Wesen müssen wir ja nicht mehr vom Wesen sprechen. Also aus dem Kraftwerk heraus ändert sich irgendwie auch die Umgebung der Natur, die Natur, die hier eben eine bestimmte Funktion erfüllt. Das ist eigentlich was sehr Simples. Und man kann auch wirklich sagen, das ist es schon. Deswegen habe ich auch in meinem Ankündigungstext geschrieben, dass das eine so simple wie radikale Kritik eigentlich ist. Also Heidegger selbst hat sich nicht als Technikgegner empfunden. Man könnte vielleicht eher sagen, als jemanden, der Angst hat, um das Verhältnis, was wir als Menschen zu unserer Umgebung, insbesondere der Natur, haben. Ich habe schon davon gesprochen, dass die ganze Technikkritik in diese Richtung geht. Die Einstellung, die technische Einstellung ist ja schön und gut, aber wenn sie absolut gesetzt wird, dann verdrängt sie andere mögliche Einstellungen zur Natur. Und das ist jetzt ein letztes Zitat. Danach hört es auf mit diesen interessanten Sätzen. Das Wesen der Technik beruht im Gestell, weil dieses den Menschen jeweils auf einen Weg des Entbergens bringt. Das heißt, ein Weg des Entbergens ist eine Art, die Umgebung zu wahrzunehmen. Ja? Er spricht von Entdecktheitsweisen, Erschließungsweisen. Das heißt, eine Art, da durch den Wald zu laufen, ist, ihn als Forst zu sehen oder ihn eben nicht als Forst zu sehen. Ne? Das nennt er Entbergen. Diese technische Einstellung bringt den Menschen auf einen Weg, immerfort am Rande der Möglichkeit, nur das im Bestellen Entworfene zu verfolgen und zu betreiben, also nur technisch zu denken und von daher alle Maße zu nehmen. Sie ahnen vielleicht, was es bedeutet, auch mit Effektivitätsdenken. Wir haben jetzt eben eigentlich auch nur noch dieses eine Maß. Wie effektiv ist das? Hierdurch verschließen sich andere Möglichkeiten, dass der Mensch eher und mehr, stets anfänglicher auf das Wesen des Unverborgenen und seine Unverborgenheit sich einlässt. Ein etwas mystischer Satz, ich gebe es gerne zu. Aber das ist jetzt der Kernsatz für alles, was jetzt noch kommt. Also, die Behauptung ist, indem wir uns gewöhnen daran, alles technisch zu sehen, unser ganzes Leben, verschließen sich uns andere Möglichkeiten. Und was das für andere Möglichkeiten sind, das kommt jetzt im Anschluss. Bisher haben wir nur diese etwas kryptische Ankündigung, was das für andere Möglichkeiten sind, nämlich uns irgendwie auf Unverborgenheit einlassen. Ja, ich habe Ihnen versprochen, dass ich das Gesagte an eigenes Erfahrenes anschließe, also an Ihr Erfahrenes anschließe, an was Sie an Erfahrung gemacht haben, anschließe. Und das kommt jetzt aber wieder, dieses Gedicht, weil das rahmt gewissermaßen jetzt ein, wer also im Wald sitzt und das so fühlt, oder am Waldrand, da auf dem Feldweg, und das so fühlt, oder vielleicht morgens aus seiner Hütte da kriecht und es ist alles noch völlig still, und der Regen tropft und er setzt sich wieder an sein Manuskript. Ja. Wer das so fühlt, dem ist das tatsächlich eher ein Verlust, wenn, so wie wir es eben gewöhnt sind, eigentlich unser Verhältnis zu unserer Umgebung, aber auch zu uns selbst ein rein technisches geworden ist. Ich habe jetzt diesen Satz, ab jetzt werden die Folien weiß, weil jetzt geht es um unsere Erfahrung. Ja. Vorher, das war jetzt Historie, 1953, jetzt kommen wir selber ran. Jetzt mache ich jetzt einfach nur so, dass ich mehrere Beispiele durchspiele und wir wollen uns immer versuchen vorzustellen, wie würden wir es technisch sehen und gibt es eine Alternative? Das ist mein. Mit Wald fange ich an, weil damit habe ich ja schon angefangen. Wie würde man ihn technisch wahrnehmen, wenn man jetzt da stünde als Förster oder als Waldunternehmer? Dann würde man ihn beim Technisch natürlich als Forst sehen. Man würde die, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, Festmeter sehen, die da sind. Man würde die Verjüngung vielleicht abschätzen, die nötig ist. Überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Es geht nur um die Frage, gibt es dazu noch eine Alternative? Und das ist eben jetzt von Heideggers Text schon selbst genannt worden. Das ist diese Physis, das ist das Aufgehen ins Offene. Ich habe jetzt extra das Wort Naturmystik, das dürfte ich vielleicht nicht in der Philosophie so einfach so gebrauchen. Aber ich meine, es ist gut, um etwas zu verstehen. Wenn Sie das nachfühlen können, was Heidegger da in seinem simplen Gedicht schreibt, dann können Sie auch nachfühlen, dass es eben ein ganz anderes, meinetwegen träumendes, in den Wald schauen gibt, das Sie vielleicht beim Wandern schon erlebt haben oder überhaupt in der Natur erlebt haben, in jeweils verschiedenen Situationen, was so etwas enthält, wie da kommt etwas von selbst ins Sein. Da hört unser Sprechen und Denken schon auf. Das ist der Punkt, an dem wir das als Wunder empfinden. Und das Wort Mystik habe ich extra eingezäunt, kann man sagen, weil wenn wir das im Wald so empfinden, dann empfinden wir ja nicht unbedingt sofort eine religiöse Komponente dabei, sondern wir empfinden zunächst einfach dieses Da ist etwas für sich selbst da, unableitbar von uns, unerklärbar im Grunde. Und wir empfinden es als ein Geheimnis, vielleicht als ein Wunder. Und in sehr simplen Worten ist es das, was Heidegger einklagt, was nicht verloren gehen darf. Jetzt ein anderes Beispiel, ein Gegenstand, ein Krug, eine Vase, also einfach jetzt nicht die schöne Natur, das könnte ja den Vorwurf hervorrufen, ja, das ist ja ein romantischer Gedanke, nein, jetzt geht es mal um einen ganz simplen Gegenstand. Technisch würden wir uns diesem Krug gegenüberstellen, wenn wir zum Beispiel die Materialeigenschaften untersuchen oder auch überlegen, wie man besser, vielleicht preiswerter oder umweltschonender die Herstellung optimieren könnte. Ich sage es jetzt einfach bei jedem dazu, nichts ist dagegen zu sagen. Es ist absolut notwendig in jeder Beziehung. Die Frage ist nur, ob es sich damit erschöpft und ob wir nicht sozusagen dieses Denken auch einmal abstellen könnten. Was könnten wir uns da vorstellen? Wir könnten den Begriff Welt, der ist auch ein Heideggerscher Begriff, wählen. Wenn wir so einen Krug in einem Museum sehen, dann könnten wir uns zum Beispiel daran vorstellen, welche Lebenswelt mal früher drumherum war um diesen Krug, also wer ihn in der Hand gehabt hat, welche Sitten da geherrscht haben, ob es irgend so etwas wie eine Bedeutung hatte, sich gegenseitig etwas einzuschenken. Sie merken schon, das ist ein prekäres, ein ungeschütztes Gebiet. Da kann jeder einen sozusagen umpusten. Ja? Da kann jeder sagen, alles Wolke Nummer 7 brauchen wir nicht. Ja? Verstehen Sie, das ist ein sensibles Gebiet, aber es ist ein Gebiet, was Heidegger ganz, ganz wichtig war. Ich denke, wir alle kennen das, deswegen ist ja auch mein Wunsch, das einfach anzubinden an eigene Erfahrungen. Und weil wir ja hier auch mit Design und Kommunikation zu tun haben, ich denke auch, das Design ist so etwas wie ein Auffinden von noch nicht geschauten, von noch nicht da beschriebenen, von noch nicht realisierten Weisen, so etwas wie die Geste des Einschenkens oder die Geste des Dastehens, den Raum für sich beanspruchen, eines Objekts, ja, das neu in die Welt zu bringen. Und nichts anderes ist damit gemeint, wenn Sie oben lesen, diese Unverborgenheit, auf diese Unverborgenheit sich einlassen. Das kann auch heißen, ein Design, was es noch nicht gibt, zu erfinden, etwas zu sehen, was noch nicht gemacht worden ist, was aber schon immer möglich war. Dass sich natürlich technisch und nicht technische Weisen irgendwie aufmischen, ist vollkommen klar. Mir geht es einfach darum, sozusagen die Differenziertheit der Weltwahrnehmung aufzufächern, weil das sozusagen letztlich der Kern von Heideggers Technikkritik ist. Jetzt habe ich noch was aus meinem Bereich Lehrerbildung. Also hier sieht man eine Schulklasse. Und das ist natürlich jetzt auch wieder etwas ketzerisch, was ich jetzt mache. Wie könnte man das technisch, also es geht jetzt um das Lernen in der Schule. Und in meinem Fall also, was Lehrkräfte lernen sollen, um später gute Lehrerinnen und Lehrer zu werden. Da gibt es die heute vorherrschende, sehr technisch geprägte Richtung, das ist in der Forschung, das ist, Lernprozesse müssen optimiert werden. Kritiker sprechen von der Learnification, das heißt, Bildung ist nur noch Lernen. Lernen zum Beispiel optimiert durch Digitalisierung, Tablet-Klassen. Die Lernforschung, alles Ideologie, alles Bauchgefühl, alles Quatsch. Es wird jetzt nur noch empirisch geguckt, wann ist die Hausaufgabe zu erteilen, wie viele Minuten bevor der klingelt oder es gongt, was ist da optimal. Das ist evidenzbasierte Forschung, alles andere ist sozusagen Ideologie. Und natürlich der Ansatz, dass die Kompetenzorientierung in unserem Bildungssystem, der Competitiveness, also der Konkurrenzfähigkeit unserer Gesellschaft, aber auch der Individuen untereinander gilt, das ist auch ein technisches Denken, weil es eben nicht das Ziel, in diesem Fall hier die Competitiveness, also Sie verstehen, ne? Wir müssen uns aufstellen als Nationalökonomie im Vergleich zu den anderen Ländern und so weiter, was alles auch vollkommen richtig ist, aber es natürlich auch ein Diktat der Angst und eine Verengung bewirkt. Nicht technisch ist jetzt wahnsinnig schwierig in Worte zu fassen, Wenn Sie nochmal an die Physis denken, also an das von selbst her sich Entwickelnde, das heißt ja auch entwickeln, unfolding, also ausfalten, dann kann man ja auch, wenn Sie an Ihre Kinder oder Enkel denken, diesen Prozess, da wird etwas größer oder kommt etwas in die Welt, auch in einer fernen Analogie zur Natur, und deswegen habe ich jetzt hier etwas ungeschützt geschrieben, Lehrerin könnte auch sogar sich selbst als Gärtnerin verstehen, das heißt, wohl pflegen, aber letztlich es nicht in der Hand haben, wie Lernprozesse tatsächlich funktionieren. Also es nicht wissen, wie wirklich Lernen funktioniert. In der Erziehungswissenschaft hat die Phänomenologie, aus der Heidegger ja kommt, auch eine große Rolle gespielt. Und eine berühmte phänomenologisch orientierte Erziehungswissenschaftsprofessorin aus Bochum, Käthe Meyer-Drabe, hat den schönen Satz gesagt, wir wissen nicht, wie Lernen funktioniert. Ja, das zum Beispiel ist eine nicht technische Einstellung, weil sie von vornherein sagt, wir können nur Impulse geben, Anstöße geben, aber letztlich ist es für uns ein Geheimnis. Aber da hört es ja nicht auf. Das heißt ja nicht, dass wir dann gar nichts können. Sondern wir können eben überlegen, wie man Bildung anstößt. Wir können darüber sprechen, wie sich Kinder entwickelt haben, unter welchen Bedingungen und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr viel distanzierterer Blick auf das Lernen, aber einer, der nicht mehr darauf hofft, dass die Prozesse technisch zu beeinflussen sind. Jetzt ein nächstes Beispiel, wir gehen in Urlaub, wir fliegen hier nach Mumbai, und da gibt es eine Serie von Reiseführern, die diesen Slogan, man sieht nur, was man weiß, ist ja alles auch richtig, ja, aber Sie wissen auch, Sie sehen auch gleich natürlich die mögliche Kritik daran, nämlich man sieht dann auch wirklich nur, was man schon weiß, das heißt, es gibt kein von selbst auf ein zukommendes, was sich entbirgt in Heideggers Worten, was einen überrascht, was einen plötzlich verändert, was man gar nicht gedacht hätte, sondern im Extremfall hat man eine Liste und hakt die gewissermaßen ab. Das ist natürlich alles übertrieben jetzt, aber es dient der Gegenüberstellung. Sehr technisch wäre es auch, aber so denken natürlich Touristikunternehmen, wie man den Urlaub optimieren kann, das heißt, die Erlebnisse steigern kann, die Erlebnisse tiefer oder eben auch mehr in kürzerer Zeit. Jetzt aber, was soll das nicht technische Urlaub machen heißen? Ich bewege mich schon auf dünnem Eis und habe mir aber jetzt eben Folgendes überlegt. Das von selbst Geschehende kann nur passieren, wenn wir dem Zeit lassen und vielleicht auch mal mit unseren Planen ein wenig zurückstehen. Dann kann sich vielleicht diese Zeit unseres Lebens, diese 2 Wochen oder so, wo wir da, ich weiß nicht, wie in Mumbai Station machen, dann kann die sich, so wie man sich das von magischer Hand einen Pullover strickt, ja, wenn man das jetzt sehen würde, könnte man sich vorstellen, dass diese Zeit sich strickt und zu unserer Erfahrung wird und zu unserem Leben. Und das bedeutet auch, dass wir uns öffnen müssen natürlich. Was wird dieser neue Tag bringen? Ich denke, Sie wissen, was damit gemeint ist. Man könnte da jetzt noch viel zu sagen. Mein Wunsch ist, oder warum bringe ich dieses schöne Urlaubsbeispiel? Weil Sie das alle kennen, ja, weil Sie alle auch Urlaubstage kennen, die überplant sind und von denen Sie sagen, das bringt dann auch nicht mehr Freude oder keine Erweiterung meines Horizonts. Und Sie kennen auch alle das beglückende Gefühl, dass mal was von selbst klappt und durch irgendeine Begegnung plötzlich eine neue Tür sich öffnet. Und weil wir das alle kennen, ist das jetzt die große Vorbereitung für das nächste und letzte Thema, nämlich das eigene Leben. Ja? Wie können wir das eigene Leben technisch und nicht technisch? Das ist natürlich jetzt schwierig. Ich habe hier die Fotografin, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, also New Yorker Street Photography Vertreterin aus den 40er Jahren, die ja sehr viel Kinderporträts so aus der Hüfte geschossen hat. Unser Leben als Ganzes. Ja, warum bringe ich dieses Bild? Weil diese Kinder, die treten da gewissermaßen vor die Tür, so wie wir auch irgendwie ins Leben getreten sind. Und witzigerweise haben sie halt noch so diese Maske. Diese Maske versteckt sie einerseits, andererseits zeigt es sie auch als geschmückte oder als maskierte. Also es ist diese Doppelfunktion von Empfangen und Senden. Und gleichzeitig so eine abwartende Haltung. Mal gucken, was das Leben so bringt. Die technische Art, das Leben zu betrachten, wäre auch wieder die Sache mit der Effektivität, die Planung und Steuerung. Ich meine, das ist absolut notwendig, wir müssen das alle machen, aber Sie alle kennen das auch, dass wir hilflos davor stehen und merken, wir können gar nicht alles optimieren. Und vor allen Dingen, es ist dann eben auch nur so, wie wir es gemacht und gewollt haben, aber es ist nichts gewissermaßen Neues entstanden oder auf uns zugekommen. Wir haben keine Tür, die sich von selber öffnet. Kompetitiv oder kontraphobisch habe ich gedacht, es ist dieser Konkurrenzaspekt oder aber auch die Angst, es darf nichts passieren, die uns in die Technik treibt. Welche Mittel kann ich wählen, um konkurrenzfähiger zu sein? Das ist ein technischer Gedanke. Und was muss ich alles tun, um die Gefahren des Lebens zu minimieren? Das ist auch ein technischer Gedanke. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, die Abschlussfrage, was könnte das nicht technische Lebenseinstellung? Das ist jetzt ein Satz, der identisch schon beim Urlaub machen steht. Ja, ich habe gedacht, besser kann man es hier auch nicht sagen, als sei das Leben eine Reise. Deswegen habe ich jetzt sozusagen hilflos nur noch mal ein Bild, sogar von den gleichen, von denselben Kindern, also das hat es vielleicht ein paar Sekunden später aufgenommen. Es fehlen tatsächlich die Worte dafür. Es ist schwierig, wenn wir sagen, ja, das Leben als Geheimnis erfahren, als Wunder erfahren. Das ist alles schon so konnotiert, so, ja, hört sich nach einem religiösen Wandkalender an oder so. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist schwierig. Man muss es gewissermaßen irgendwie umkreisen und dann muss jeder selbst seine Worte dafür finden. Gut, jetzt muss ich aber zum Schluss kommen. Eine Zusammenfassung. Wie denkt Heidegger Technik? Weniger über die Konsequenzen, sondern es geht darum, wie wir Welt technisch wahrnehmen und denken. Das ist zwar nötig, doch diese Art zu entbergen verdrängt andere Weisen des Entbergens und diese anderen Weisen, das ist jetzt für mich das zusammenfassende Wort, können eine ganz andere Nähe zur Welt bieten, als die instrumentelle manipulative Nähe der Technik. Stellen Sie sich einfach als Abschluss dieses Wort Nähe vor und versuchen in dieser Nähe ein eher technisches, instrumentelles, manipulatives Nahesein der Welt, ob im Urlaub, ob im Leben, ob in der Bildungsfrage und auf der anderen Seite eine Nähe, die eine Alternative eben dazu vorstellen könnte, von der man nur eins sagen kann vielleicht, dass nicht alle Aktivität von mir selber ausgeht. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Thomas, für den Einblick in Heideggers Denken über die Technik. Wir haben uns wohl sehr angewöhnt, die Welt als Abzählreim zu sehen und als vermessende Welt. Wenn wir anschauen, was wir heute diskutieren, die ganzen Digitalisierungsthemen und so weiter, von denen Heidegger natürlich noch gar keine Ahnung hatte, lässt sich was von Heidegger nutzbar machen für uns, um uns da besser zu verorten und um Position zu beziehen zu dem, was wir da alles gerade anstellen?
Ich habe jetzt schon so viel geredet, also eigentlich schon viel zu viel gesagt, zu viel Zeit verbraucht.
Lock Sie gerne noch ein bisschen.
Auf jeden Fall. Wenn ich sowas lese wie jetzt Heideggers Schrift Technik Antiquere, dann kommen genau diese Gedanken, wenn der gewusst hätte, wie das alles weitergeht, wie sich das alles beschleunigt auch. Also für mein Feld, an dem ich arbeite, da ist es auch so, Forschungsgelder gibt es eigentlich für die Lehrerbildung nur, wenn man Digitalisierung, das Thema muss Digitalisierung sein. Das heißt, also Tablet-Klassen, da rollt der Rubel. Oder computergestützte Feedback-Modelle für Philosophieunterricht und so weiter. Und ja, ich kann nur sagen, es ist eine Verengung des Denkens.
Wie erleben Sie das? Ich werde Ihre Frage wiederholen, damit wir sie auf Band haben. Ja. Also Sie beantworten meine Frage, die ich vorher gestellt habe, und sagen, wir können lernen, uns sozusagen um uns und die Welt zu sorgen, um den Sorgebegriff von Heidegger, der natürlich schon in seiner Zeit sehr ausgebaut wurde, aufzugreifen, weil er wahrscheinlich uns noch entfremdeter ansehen würde von der Natur, die wir eigentlich sind, ja, durch die Technik, die wir nutzen, dass sie sich sozusagen zwischen uns stellt, ja, und die moderne Technik zwischen uns stellt, zwischen uns und der Natur. Wäre das was, womit Sie
ja, also vorgehen? Ich kann gar nicht das groß kommentieren. Sie sagen es ja auch einfach als, ja. Ich will nur ein einziges Wort aufgreifen, die Einsamkeit, die Sie zum Schluss genannt haben. Ich habe das, zum Schluss das Wort Nähe. Nähe ist ein ganz wichtiges Wort in Heideggers Denken. Und er ist auf der Suche nach einer anderen Nähe. Eine Nähe, die uns nicht geboten wird durch dieses technisch Manipulative. Das gibt ja auch, wenn Sie jetzt hier irgendwie eine PowerPoint-Präsentation machen, ja, da kommt irgendwann auch der Punkt, oh, das ist ja toll, ich kann das, ja, das flutscht sozusagen, ja, das ist ja auch ein befriedigendes, und da hat man auch ein gewisses Gefühl von Nähe. Und umgekehrt aber kennen wir auch alle dieses Blended Isolation in einem, ja, in einem durch Wohlstand und viel, viel Technik geprägten Kokon, den wir uns bauen, sei es zu Hause in unserer Wohnung, sei es im Büro, und in dem wir manchmal eine riesige Sehnsucht haben nach einer anderen Nähe zur Welt, zu anderen Menschen oder zur Natur oder vielleicht zu einer anderen Nähe zu unserem Schicksal, zu unserem Leben.
Bitte. Also Sie bieten eine etwas ja, entschlackte Sprache an für den gleichen Vorgang und sagen, womöglich sind wir einfach Getriebene durch die Technik und so weiter und uns fehlt die Beschaulichkeit, das Leben zu betrachten, die, durch die Technik und die Ökonomie, die beiden gehen, glaube ich, gut Hand in Hand. Und das nimmt uns eben die Möglichkeit zur Beschaulichkeit und das Leben zu betrachten und so weiter. Und das wäre womöglich das, was er zum Ausdruck gebracht hat.
Ja, würde ich auch sagen. Also Heidegger ist da ganz bei Ihnen. In dieser selben Schrift, auf die ich mich da jetzt bezogen habe, aus der die Zitate kommen, kommt dieses Getriebensein durch die Technik explizit vor. Also Heidegger würde nie sagen, wir Menschen haben da was falsch gemacht, sondern er würde eher sagen, da ist eine Art, wie unser Denken funktionieren kann, nämlich die technische, die ist so mächtig, die ist gewissermaßen außer uns und in uns und ich weiß gar nicht, woher die kommt. Die ist da, die ist irgendwie mit uns da und die wird aber immer größer und die treibt uns vor sich her. Das Wirtschaftliche, was Sie erwähnt haben, das ist jetzt wieder auch ein Punkt, der für uns ganz evident ist. Bis hin zur Frage, wem nutzen die Laptop-Klassen oder die Tablet-Klassen. Ja. Aber egal, das ist zum Beispiel sowas, wo Heidegger wieder relativ blind war. Also die ökonomischen Zusammenhänge, dass die auch treiben können. Ja, da war er wieder, ja, Sie haben gesehen, griechische Philosophie gibt Ihnen dann das Stichwort und dann wird das entfaltet und so weiter. Da würden Philosophen wie Habermas sagen, denk doch mal nach, was ist denn mit dem Wirtschaftssystem, in dem du lebst? Ist schwierig, also ja, das kann man Heidegger, achso, Sie wollten noch schnell ziehen.
Beantworten Sie.
Ja, also da geht es um die Frage, ob es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen älterer und moderner Technik oder nur einen quantitativen. Heidegger behauptet immer, es gibt einen qualitativen. Aber es ist nicht leicht, das Argument sozusagen durchzuhalten.
Ja. Wir haben hier eine Frage. Sie möchten gerne wissen, wann die Schrift über den Feldweg entstanden ist, den Feldweg, den er ja in der Kindheit und Jugend gegangen ist.
Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Also bestimmt nicht als Jugendlicher. Ich würde sagen, eher so 40er Jahre wird es gewesen sein, denke ich, ja.
Hier eine Frage, dann hast du. Sie fragen dieser Unterschied, ja, wo die qualitative Technik sozusagen umkippt, ob das ein reiner Funktionszusammenhang ist. Kann ich das so übersetzen und zusammenfassen, dass da der Unterschied für ihn liegt? Das ist Ihre Frage?
Ja, der Müller wusste, er braucht die Energie zum Mahlen, ja. Und der Kraftwerkbetreiber weiß nicht, so was.
Okay, also gut. Sie sehen sozusagen in den Unterschied da, dass die Technik nicht mehr verstanden wird in ihren Konsequenzen von dem, der sie gerade stellt.
Ja, ich glaube, Sie wollen auch sagen, dass entweder ein Produkt hergestellt wird, wie zum Beispiel das Mehl, jetzt als gemahlenes Mehl dann, und das andere ist eben Energie, so wie Geld sozusagen einen, ja, symbolischen Wert hat und so weiter. Ja, also soweit ist, das wären Gedanken, die sich durchaus naheliegen, aber sind nicht Heideggers Gedanken. Das heißt nicht, dass er dagegen wäre jetzt, also könnten wir auf jeden Fall so weiterdenken zum Beispiel.
Sie fragen, ob das, was mit Nähe und Naturmystik umschrieben worden ist, dem Resonanzbegriff von Rosa entsprechen könnte.
Ja, ich würde sagen, ja. Es ist tatsächlich eine Denktradition. Also Hartmut Rosa ist Soziologe und natürlich eine ganz andere Generation und sieht Defizite in unserer Gesellschaft und Wege, diese Defizite vielleicht zu steuern irgendwie oder zu verbessern. Und dazu ist eben dieser Resonanzgedanke. Und die Resonanz ist ja auch in der Resonanzpädagogik, das ist ja auch von Rosa selbst so entwickelt. Und da gibt es zum Beispiel auch einen Bereich in der Biologie-Lehrerausbildung, in der Biologie-Fachdidaktik, nämlich eine Resonanzpädagogik der Biologie. Und da ist genau das, was Heidegger sozusagen, ohne das jetzt auf Schul- und Lernprozesse zu beziehen, ne, was er da empfunden hat.
Jetzt machen wir hier weiter. Ihre Frage. Also Sie fragen, ob das technische Entbergen, dem ja bei dem kritisiert wurde, dass es andere Weisen des Entbergens verhindere, ob das nicht auch welche befördern kann, zum Beispiel im Bereich der Forschung.
Ja, würde ich schon sagen. Also diese weißen Folien, ne, zum Schluss, die ja der Übertragung dieser Gedanken auf Selbsterlebtes, Selbsterfahrenes oder Selbsterfahrenes hin, die hatten ja diese Links-Rechts-Ästhetik da. Das ist sozusagen meinem Lehrersein geschuldet. Ja? Immer muss die Tafel zweigeteilt sein. Fast nie ist sie dreigeteilt. Immer links und rechts. Man kann sich so gut gegenübersetzen. Und so ist es eben auch. Das ist eine Frage des Verstehens. Ja? Das eine kann man gut verstehen, wenn man es gegen das andere kontrastiert. Sie denken jetzt einfach einen Schritt weiter und sagen, es könnte ja auch andersrum sein. Und natürlich wird es dafür auch Beispiele geben. Das ist ganz, ganz sicher. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass nicht sowas geschieht wie eine Kolonialisierung. Also das heißt, dass das Weisen des Weltbezugs kolonialisiert werden durch so eine imperialistische Macht, die von sich, wie vielleicht früher vor 100 Jahren oder vor 120, 30 Jahren, die Europäer dachten, die sozusagen die Überlegenen sind. Ja? Und das wäre dann, das gibt es ja auch, das kennen Sie sicherlich auch, diese Einstellung, ja, Geisteswissenschaften sind Akzeptanzwissenschaften und so weiter. Das ist so dieses. Und ich denke, das wäre geradezu wichtig und ein, auch, Sie sprechen es, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt an, aus diesem Holzschnittartigen rauszukommen und zu sagen, wieso, ich mache mir die Technik zunutze, vielleicht für bestimmte Weisen die Natur zu, ja, vielleicht auch im Sinne einer Naturpädagogik oder wie auch immer.
Sie sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, ich versuche es mal, dass das, was die Technik uns abfordert, so eine Art Zersplitterung sozusagen in einzelne Bereiche, wir wiederum an die Technik zurückgeben, ja, und von ihr einfordern. War das der Gedanke?
Ja, also das ist natürlich die Frage nach dem, ne, Henne und Ei. Also man kann natürlich auch sagen, unsere Bedürfnisse nach einer effektiveren und schnelleren Kommunikation hatten wir ja noch gar nicht. Ja, haben wir die uns kollektiv ausgedacht oder wurden die uns angeboten? Ja? Gib dein Geld, dann kriegst du hier das Technical Device und dann geht es schneller und so weiter. Also das ist glaube, das kriegen wir nicht raus, ob es jetzt unsere Bedürfnisse sind oder die Bedürfnisse derer, die uns gerne diese Bedürfnisse verkaufen würden. Oder mit dem alten Marx'schen Satz, es geht nicht um Produkte zu schaffen, sondern um Bedürfnisse zu schaffen im Kapitalismus. Also das ist, müssen wir offen lassen. Aber wenn Sie sagen, beim Mailen oder beim Texten eben, da gibt es keine Gestik mehr, sondern nur noch die Smileys und die in begrenzter Anzahl. Nächste Betriebssystem hat ein paar mehr, aber nur ein paar. Wir nehmen immer wieder dieselben. Dann kann man nur sagen, ja, Effektivität hat seinen Preis. Das ist nämlich eine Verengung. Aber das gibt es sicherlich in vielen Bereichen. Ich glaube, das kann man nicht... Also vielleicht ist es interessant, Ihr Gedanke des Aufdröselns im Sinne von, wir bleiben keine Ganzheit, sondern wir vereinzeln uns im Sinne von einzelne Eigenschaften von uns, werden übermächtig. Also wir alle kennen das nach einem langen Arbeitstag, nach zu viel Mails, nach zu viel Schreiben, wie spezifisch müde wir uns dann fühlen. Und das wäre genau diese Müdigkeit, ich bin kein ganzer Mensch, sondern ich bin jetzt die ganze Zeit in einer Funktion gewesen. So sehe ich das.
Aus der philosophischen Anthropologie würde es mich jetzt jucken, einzusteigen in die Diskussion und zu fragen, ist die implizite Voraussetzung richtig, den Menschen als ein Ganzes zu denken? Sind wir nicht immer schon Fragment? Aber das ist eine andere Diskussion. Ich gebe hier die Frage nochmal. Also wäre das Technische in der Architektur, der Baukörper, die Konstruktion sozusagen und das... nicht technische, das Erleben des Raums, ja, der Raumkörper.
Also das ist mir sehr sympathisch, dieser Gedanke. Ich bin natürlich jetzt, allein also diese beiden Begriffe kannte ich jetzt so gar nicht. Aber ich glaube, es geht in genau die gleiche Richtung, wie Sie das jetzt übersetzen. Ich kann es mir so rekonstruieren, dass das Erlebnis des Raumkörpers ein leibliches ist. Und eben... Also wenn wir Engel wären, würden wir diesen Baukörper eben nicht als Raumkörper erleben, kann man das vielleicht so sagen, ja, sondern als leibliche Wesen erfahren wir ihn so. Ein Raum, der uns aufatmen lässt, ein Raum, der uns niederdrückt, ein Raum, der uns irgendwie angeht und uns einlädt und so weiter. Und natürlich kann man das als Feld sehen, in dem sich Technik und Nicht-Technik vielleicht auch auf gute Weise verschränken, weil um das eine zu erreichen, muss ich ja dann auch technisch wissen, wie das geht. Aber dann glaube ich, es ist einfach wichtig, die Funktion eines Gebäudes, eines Raumes, nicht als gegeben hinzunehmen, sondern dieses Erleben des Raumkörpers als eine Forderung auch, also eine menschliche Forderung, eine Forderung an ein gutes Leben, mit in die Forderung, wie soll ein Gebäude aussehen oder wie sollen vielleicht auch die Rechtsvorschriften für Raumhöhe oder was auch immer. Das sind ja auch alles verhandelbare Größen. Das ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Und da muss das irgendwie hineinfließen. Und das wäre ein nicht-technisches Denken über das Bauen oder so. Alles ein bisschen holzschnittartig jetzt.
Womöglich wäre...
Ja.
Womöglich wäre da ein Ansatz für eine Architekturkritik auf heideggerischer Basis, der Baukörper darf nicht Selbstzweck sein oder etwas in der Art. Wie auch immer, ich hoffe, Sie haben es nicht als rein Funktionszusammenhang erleben müssen, heute Abend hier gewesen zu sein, sondern konnten das auch ganz nicht technisch genießen. Vielleicht machen Sie in der nächsten Woche dabei weiter. Da haben wir zu Gast Klaas Huizing von der Uni Würzburg, der wird uns was erzählen darüber, wie wir mit die Medientechnik nutzen können, die Lebenskunst zu schulen. Vielleicht wollen Sie es ausprobieren. Ich danke sehr herzlich,
Herrn
Thomas und Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.